Also, es überrascht vielleicht, weshalb Lukas uns so detailliert diese Schiffsreise hier erzählt. Das Ziel der Apostelgeschichte ist doch, uns die Missionsgeschichte der ersten 3 Jahrzehnte des Christentums vorzustellen. Und weshalb nun diese Schiffsreise so im Detail? Das hätte man ja zusammenfassen können in ein paar Sätze, aber da haben wir ein ganzes Kapitel. Und das wird so detailliert erzählt. Nun gibt es aber dafür eine gute Antwort. Wir werden sehen, dass diese ganze Geschichte auch einen übertragenen Sinn hat. Und das ist eigentlich naheliegend, denn wir haben doch im Neuen Testament auch andere Schiffsgeschichten, wo wir sofort auch Übertragungen zu machen gewohnt sind. Zum Beispiel der Herr schlafend im Schiff mit den Jüngern auf dem See und wie sie ihn wecken. Oder die andere Geschichte in Matthäus 14, die Jünger sind mit dem Schiff auf dem Meer und leiden Not. Der Herr auf dem Berg betet, kommt ihnen dann aber in der Nacht unverhofft entgegen und sie kommen ans andere Ufer. Dort sehen wir zum Beispiel sehr anschaulich, symbolisch beschrieben, die heutige Zeit der Christenheit. Wir sind gewissermaßen selber im Boot, die Jünger Jesu, die Gläubigen. Der Herr ist im Himmel und betet für uns. Der Hohepriester. Und der Herr, wird wiederkommen und uns gewissermaßen ans andere Ufer nehmen. Und jetzt sind eigentlich da 2 Geschichten, die ich erwähnt habe. Also Matthäus 14, die eine, und auch Markus 6. Aber da ist der Herr schlafend im Schiff. Und auch da gehen die Jünger durch einen Sturm hindurch. Das ist Markus 4, der letzte Abschnitt. 35 bis 41. Und auch dort sehen wir unschwer ein Bild auf die heutige Zeit. Wir gehen gewissermaßen als Jünger Jesu durch die Zeit und durch das Weltenmeer hindurch. Und der Herr ist aber bei uns, so wie er verheißen hat. Ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Also einerseits ist der Herr ja im Himmel, das sehen wir in Matthäus 14, aber andererseits ist er auch bei uns, das sehen wir in Markus 6. Aber es kommt uns dann manchmal vor, als wäre der Herr irgendwie doch nicht da, als schlafe der Herr. Und sie wollten ihn dann aufwecken, wollten ihn zum Intervenieren, zum Eingreifen bewegen, was er dann letztendlich auch getan hat. Aber so sind das eigentlich 2 verschiedene Aspekte. Und weiter können wir noch erwähnen, in 1. Timotheus 1 wird ja das Glaubensleben des Einzelnen mit einer Schiffsreise verglichen. 1. Timotheus 1. Peter liest mal Verse 18 bis 20.
Dieses Gebot vertraue ich dir an, mein Kind Timotheus, nach den vorangegangenen Weissagungen über dich, auf dass du durch dieselben den guten Kampf kämpfest, indem du den Glauben bewahrest und ein gutes Wissen, welches etliche von sich gestoßen und so, was den Glauben betrifft, Schiffbruch erlitten haben, unter welchen Hymenäus ist Alexander, die ich dem Satan überliefert habe, auf dass sie durch Zucht unterwiesen würden, nicht zu lästern.
Ja, also wenn ich jetzt über Gläubige gesprochen habe, habe ich damit nicht noch nichts ausgesagt, ob die jetzt wiedergeboren sind oder nicht. Denn es gibt auch Gläubige, die sind nicht wiedergeboren. Ja? Aber Menschen, die sich zum Glauben bekennen. Und hier geht es um solche, die dann den Glauben nicht bewahrt haben. Es wird nicht gesagt, ob sie wiedergeboren waren, aber sie waren gläubig. Und sie haben auch das gute Gewissen von sich geschmissen. Und so haben sie, was den Glauben betrifft, Schiffbruch gelitten. Also, spricht uns natürlich diese Geschichte mit Schiffbruch auch sehr, so sehr direkt an. Wir können also da auch eine gewissermaßen eine persönliche Übertragung machen auf den einzelnen Menschen. Wobei jetzt in dieser Geschichte geht es ja um 276 Leute, die da auf dem Schiff waren. Also sehen wir da doch eher in erster Linie das kollektive christliche Zeugnis, das durch das Weltenmeer hindurchgeht und da mit einer Katastrophe, mit einem Schiffbruch von Malta, von Melite endet. Wenn wir das so betrachten, wird das natürlich faszinierend. Wir haben hier 30 Jahre Kirchengeschichte. Das einzige kirchengeschichtliche Buch in der Bibel. Die ersten drei Jahrzehnte werden beschrieben. Am Schluss bricht es sehr abrupt ab. Paulus ist in Rom, wartet zwei Jahre, aber von seinem Erscheinen vor dem Gericht wird gar nichts gesagt. Es bricht so unverhofft ab, um eben anzudeuten, die Kirchengeschichte geht weiter. Und wie geht sie weiter? Das wird uns eben in Kapitel 27 verraten mit der Schiffsreise des Apostels Paulus. Und das ganze Zeugnis, die Geschichte des Zeugnisses geht weiter durch schreckliche Stürme, durch Dunkelheit und Not hindurch bis zum endgültigen Schiffsbruch. Aber alle, die auf diesem Schiff waren, die Leben hatten, diese 276, werden dann gerettet auf die Insel. So haben wir gewissermaßen hier noch als Anhang symbolisch die Weiterführung der Apostelgeschichte vorgestellt. Ist bis dahin eine Ergänzung oder Frage?
In Hebräer 2, Vers 1 hat es auch noch einen Vers. Ist das auch ein Ausdruck aus der Schiffsfahrt?
Ja, genau. Sehr gut, sehr gut. Und zwar
das Vorbeileiten.
Ja.
Ja, Vers 1.
Hebräer 2, Vers 1 und 2.
Deswegen sollt ihr umso mehr aufs Acht, was wir gehört haben, damit wir nicht etwa abgleiten oder Fußnote, dass das daran vorbeigleiten ist, verfehlen. Denn wenn das durch Engel geredete Wort fest war und jede Übertretung und jeder Ungehorsam gerechte Vergeltung empfing, wie werden wir entfliehen, wenn wir eine so große Errettung vernachlässigen, welche den Anfang ihrer Verkündigung durch den Herrn empfangen hat und uns von denen bestätigt worden ist, die es gehört haben.
Jawohl. Also der Ausdruck hier abgleiten, in der Fußnote der alten Elberfelder wird erklärt, oder Moment, Q, daran vorbeigleiten, es verfehlen, ist effektiv ein Ausdruck, der gebraucht wird, auch im Schiffswesen. Von einem Schiff, das quasi an einem Ziel vorbei fährt, das Ziel verfehlt. Also auch so ein nautischer aus der Schiffskunde. Hier kommt der Begriff, wo wir auch wieder eine Parallele ziehen können. Und wenn wir schon im Hebräerbrief sind, dann...
Anker.
Ja, genau, in Kapitel 6. Dort wird uns davon gesprochen, wie Gott seine Verheißung festgemacht hat, indem er sie zugesagt hat und zweitens mit einem Schwur noch unterstrichen hat. 6, Vers 18, liest du?
Eine Wette ins Mittel getreten ist, auf das wir durch zwei unveränderliche Dinge, wobei es unmöglich war, dass Gott lügen sollte, einen starken Trost hätten, die wir Zuflucht genommen haben zum Ergreifen der vor uns liegenden Hoffnung, welche wir als einen sicheren und festen Anker der Seele haben, der auch in das Innere des Vorhangs hineingeht, worin Jesus als Vorläufer für uns eingegangen ist, welcher Hoherpriester geworden ist in Ewigkeit nach der Ordnung Melchiselechs.
Jawohl. Also da haben wir in diesem priesterlichen Umfeld des Textes plötzlich eben wieder einen nautischen auf der Schiffskunde. Wir haben also einen festen Anker, der hineingeht bis ins Allerheiligste hinein. da Jesus als Vorläufer eingegangen ist. Das wurde in der damaligen Zeit verstanden, denn ein Hafen, der gefährlich war wegen Untiefen, da wurden Schiffe so eingeführt, dass ein kleines Boot kam, den Anker übernahm von dem großen Schiff und so das Schiff dann sicher in den ersehnten Hafen hinein dirigierte, hineinführte. Und dieses Bild wird hier übernommen, dass also der Herr Jesus als hoher Priester bereits in den Himmel hineingegangen ist, ins Allerheiligste. Und zwar mit Anker. Und das gibt den wahren Gläubigen, den Wiedergeborenen, Zuversicht und Festigkeit zu wissen, dass sie auch ans Ziel kommen werden. Denn da wird das gewissermaßen mit dem Seil nachziehen. Hier ist wohl auch noch eine Gedankenverknüpfung gemacht. Im Judentum hat man ja praktiziert, dass man dem hohen Priester aus Sicherheitsgründen ein Seil um den Körper machte, damit man ihn wieder evakuieren könnte, im Fall, wenn er sterben würde in der Gegenwart Gottes. Aber da wird das ganze Bild gerade umgedreht, dass er eingegangen ist, um uns schlussendlich hinein ins Allerheiligste. Ja?
Aber der hohe Priester ging doch mit Blut hinein ins Allerheiligste.
Ja.
Dann ist es doch unmöglich, dass er drin sterben könnte.
Ja, aber wenn irgendwie das Opfer nicht tadellos gewesen wäre, das Opfertier, von dem das Blut genommen wurde, oder wenn gewisse Vorschriften nicht beobachtet worden wären, korrekt, das war immer die Angst.
Aber das Blut deckt doch alles ab.
Ja, klar. Aber das Opfer muss ein reines und stimmiges Opfer sein. Es muss ein Opfer sein ohne Fehl und so weiter. Da war immer die Furcht, nimmt Gott das Opfer an? Ja, von daher. Also, auch hier wieder ein Begriff der Schiffsfahrt. Und das hilft uns eben das Ganze, in dem Ganzen eine geistliche Übertragung als naheliegend erkennen zu können. Sonst noch eine Frage? Ja, Erich?
Eine Frage zur Gesamtperspektive von Apostelgeschichte 24.
Ja.
Die Tatsache hin, dass das Schiff letztlich zerschellt ist, oder?
Ja.
Und dass doch die ganze Mannschaft gerettet wurde, zum Teil aber mühsam natürlich.
Ja, genau.
Denen, die nicht schwimmen konnten auf Brötter. Und da irgendwie ableiten, dass eben der Gesamtkörper der bekennenden Christenheit letztlich gescheitert ist, also dass das eigentlich die pessimistische Seite ist,
ja,
der Prophetie.
Ja.
Und dass eben doch die Mannschaft gerettet wurde, heißt das, dass eigentlich eben alle Wiedergeborenen letztlich, alle, die zum Herrn gehören, doch wie sie immer gelebt haben.
Ja, also wenn wir. Ja, genau so. Wenn wir denken, in der Apostelgeschichte beginnt das Zeugnis der ersten Christen sehr eindrücklich. Und die Kirche, also die Gemeinde Gottes, wird hier im Gegensatz gezeigt zu Israel, wird auch gezeigt, wie groß die Spannungen da dazwischen waren, zwischen Judentum und der entstehenden Gemeinde. Es wird gezeigt, dass aber das Zeugnis des jüdischen Volkes versagt hatte. Zum Beispiel wird das sehr deutlich in der Predigt von Stephanus. Wie er sagt, schaut, genauso wie es immer war, damals hat Brüder Josef verworfen und später haben die Israeliten Mose verworfen und so weiter. Und jetzt habt ihr eben auch den Christus, den Messias verworfen. Sehr dramatisch wird gezeigt, wie das jüdische Zeugnis versagt hat auf Erden. Mit dem Höhepunkt der Verwerfung des Messias. Und dann sehen wir das aufkommende Christentum. Ein Herz und eine Seele. Sieht total positiv aus. Aber wenn wir jetzt 2000 Jahre Kirchengeschichte überblicken und sehen die Situation heute, dann müssen wir sagen, das ist nicht besser gegangen als mit Israel. Es endet gewissermaßen auch, dass das christliche Zeugnis im weitesten Sinn, nicht? Also umfassend alle christlichen, alle Menschen, die sich zum Christentum zählen, da endet es eigentlich mit einer Katastrophe. Und wenn wir denken, im 20. Jahrhundert, wo gerade von christlicher Seite her, von der Theologie her, die Auferstehung Christi geleugnet wird, die ganze Inspiration der Bibel wird geleugnet, alles Dinge, die wirklich die Fundamente zerstören. Kommt aus dem Christentum selber, dieser Angriff auf das Christ, auf die Fundamente des Christentums. Das zeigt uns, wie wir wirklich in der Zeit des Schiffbruchs leben. Und trotzdem endet das Ganze mit dem Eingreifen Gottes, dass er sein erlöstes Volk, die wahren Erlösten aus der Christenheit, die wird er ins ersehnte Melite führen. Aber es braucht eine Rettungsaktion.
Ist ja der Gedanke korrekt, der manchmal geäußert wird, das Haus Gottes und der Leib Christi, das sei nicht unbedingt ein und dasselbe. Im Haus Gottes gäbe es auch diese zur Unehre, also Menschen, die nicht Gott gehören, aber am Leibe Christi nicht. Da wären nur Glieder an seinem Leibe. Und das wäre hier das Schiff und der Inhalt.
Ja, ja, es ist also so, dass der Leib Christi, wenn darüber gesprochen wird im Neuen Testament, dann sind immer nur die wahren Erlösten gemeint. Beim Haus Gottes gibt es zwei Darstellungen. Es gibt das Haus Gottes dargestellt als bestehend aus nur lebendigen Steinen. Wenn Christus sagt, auf diesen Felsen will ich meine Versammlung bauen. Er baut nicht ungläubige Menschen ein. Aber 1. Korinther 3 sagt Paulus, ich habe als Architekt den Grund gelegt, jetzt muss jeder gut aufpassen, wie er darauf baut. Und da sehen wir das Haus Gottes gewissermaßen von der menschlichen Seite aus. Und da wurde eben ein Bau errichtet, wo Vermischung gemacht wurde.
Könnte man das mit dem Schiff vergleichen? Im
Gegensatz, das könnte man jetzt vergleichen mit dieser Schiffs, mit diesem Schiff, das gewissermaßen das ganze christliche Zeugnis gewissermaßen beschreibt, das als mit einer Katastrophe endet und trotzdem mit einer gewaltigen Rettung. Denn alle, die eingestiegen waren am Anfang, erreichen doch das Ziel da auf der Insel.
Rettung, wie das heißt, die Entrückung bedeutet
jetzt. Ja, genau. Also bei der Entrückung, die Entrückung ist ein Herausreißen, das heißt ja das Wort Entrückung. Im Englischen ist es umschrieben mit Rapture. Das trifft genau den griechischen Ausdruck. Ein Herausreißen. Und so entspricht das sehr schön diesem Bild hier, wo aus der größten Not gewissermaßen noch die 270 dann ans Land gerettet werden. Gut, ich glaube, das gibt so den Rahmen, um den Einstieg zu finden.
Die Zahl 276 hat keine besondere Bedeutung. Oder ist das die Vollzahl aus den Nationen?
Ja, also an sich wird sie schon eine Bedeutung haben, wie wir noch sehen werden. Denn die Zahl taucht ja im ganz entscheidenden Moment der Geschichte auf. Nicht am Anfang, nicht irgendwo durch, sondern genau dort, wo Paulus Mut macht zu essen, wo er Gott dankt und das Brot bricht. Und da wird man im Text darauf, wird der Leser darauf aufmerksam gemacht, dass es genau 276 waren. Also, jedenfalls ist die genaue Kenntnis der Zahl ist von Bedeutung im Zusammenhang, wie wir noch sehen werden. Aber noch das Ganze aus verschiedenen Seiten angehen. Einerseits rein technisch, was überhaupt dasteht, was der Text sagt. Dann eben zweitens die Übertragung auf die Kirchengeschichte. Aber drittens auch überhaupt die Anwendung auf die Frage, worum es damals geistlich ging. Wir müssen uns vorstellen, da ist der Völkerapostel ist auf seiner Missionsreise nach Rom. Das Ziel ist, ein Zeugnis ablegen vor dem Könige damals, dem Kaiser von Rom, gegenüber Nero. Jetzt, er geht dorthin. Das war das Ziel Gottes. Wir haben das gesehen, wie der Herr ihm bei der Bekehrung gesagt hat, dass er auserwählt ist, um Zeugnis des Evangeliums vor Könige zu bringen. Und da ist jetzt auf dem Weg nicht nur, nachdem er gerade vorhin Agrippa, dem König Agrippa, dem Zweiten, ein Zeugnis abgelegt hat, Apostelgeschichte 26, geht er zum Oberkönig, zum Kaiser nach Rom. Und erlebt auf der Hinreise eine derartige Katastrophe. Und da stellt sich doch überhaupt die Frage, wie ist das eigentlich? Inwiefern haben wir mit Bewahrung und mit dem Eingreifen und mit den Wundern Gottes zu rechnen, wenn wir im Dienst des Herrn stehen? Also auch die Frage, ja, kann man sicher sein, wenn man als Missionar mit dem Flugzeug geht, dass das Flugzeug dann nicht abstürzt? Und die Erfahrung zeigt es, auch Missionare können abstürzen. Und auch wenn wir für das Evangelium etwas unternehmen, können wir plötzlich einen Unfall haben. Oder kann vieles so gehen, wie wir es uns nie wünschen würden. Und warum lesen wir überhaupt gar nicht von Wundern? Ja, wir haben doch in der Apostelgeschichte gelesen, wie Petrus durch einen Engel im Gefängnis herausgeführt wurde. Da geschieht nichts in Caesarea. Der sitzt schon jahrelang da in Caesarea fest. Und jetzt geht er nach Rom, da sitzt er nochmals 2 Jahre fest. Und unterwegs eine solche Reise mit Schiffbruch. Und dann auch die Frage, ja, damals in den Evangelien hat man es erlebt, dass der Herr dann aufgestanden ist und hat dem Sturm geboten. Da geschieht nichts. Geht alles quasi seinen natürlichen Lauf. Also, wir sehen, da steckt sehr viel Konkretes drin, was uns anspricht und uns auch eben die Frage vorstellt, inwiefern sollen wir dauernd mit Wundern Gottes rechnen, wenn wir quasi für dem Herrn dienen möchten. Das wollen wir doch alle. Aber wir sehen also kein Eingreifen und es gibt viel Hindernisse, Wind, der dagegen geht und dann eben dieses fast Verzweifeln der Menschen auf dem Schiff und dann auch diese Gemeinheit da mit den Matrosen, die plötzlich abgehen wollen. Aber nirgends findet man irgendwie das so, dass jetzt Gott ganz direkt sichtbar da eingreift. Am Schluss, das Schiff geht sogar zugrunde. Und vielleicht auf einer weiteren Ebene können wir auch noch Folgendes sehen. Wie sollen wir überhaupt die Natur betrachten? Und die Naturgewalten. Das ist auch noch ein Thema, das hier irgendwie vor uns tritt. Gott hat in die Natur enorme Gewalten und Kräfte hineingelegt in der Schöpfung und da sind sie entfesselt. Und Naturgewalten können sich sehr zerstörerisch auswirken. Und dennoch, Gott hat am Anfang gesagt zu Adam und Eva, 1. Mose 6, dass sie die Erde sich untertan machen sollen. Also liegt in den Naturgewalt liegen Möglichkeiten für uns. Zum Beispiel, lesen wir viel von Wind. Und Wind kann sehr zerstörerisch sein. Aber auf der anderen Seite kann man die Naturgewalt so benutzen, dass man dadurch Korn mahlen kann und die Erhaltung des Lebens fördern kann, indem man Windmühlen macht. Und wir lesen auch da viel vom Wasser. Und das Wasser können wir auch ausnützen, gerade diese gewaltigen Kräfte des Wassers. Und wir können elektrisch daraus machen. Strom. Aber Strom selber kann auch sehr zerstörerisch sein. Das kann man ausprobieren, wenn man in eine Steckdose hineinlenkt. Das kann tödlich enden. Also nur zum Sagen, die ganze Thematik der Naturkräfte, wie sie einerseits zerstörerisch sein können und andererseits wie der Mensch aber auch berufen ist, sie sich untertan zu machen und Nutzen daraus zu tun. Aber das Ganze ist ja so, wir sind alle sehr materialistisch erzogen worden in unserer Schulbildung. Und unsere Sicht der Naturgesetze ist so, dass die Natur ist gewissermaßen wie eine Uhr, die aufgezogen ist und tickt. Ob Gott sie mal aufgezogen hat, das haben vielleicht gewisse Lehrer noch offen gelassen. Andere haben es ganz abgelehnt. Aber im Prinzip haben wir im Allgemeinen diese Sicht auch übernommen. Dass Naturkräfte, Naturgesetze sind einfach, das ist so die, eine Uhr, die jetzt einfach so nach ihren Gesetzen abtickt. Aber in der Bibel finden wir etwas ganz anderes. Nämlich?
Gott arbeitet auch gerade mit der Natur.
Ja, wenn wir denken an Hebräer 1. Vers 1 und 2. Ja, genau, lies gerade vor, das ist sehr wichtig hier.
Hebräer 1, Vers 3. Welcher der Abglanz seiner Herrlichkeit und der Abdruck seines Wesens seien und alle Dinge durch das Wort seiner Macht tragen.
Und lies noch Vers 2 dazu von dem Sohn, den.
Dem Sohn, den er gesetzt hat, zum Erben aller Dinge, durch welchen er auch die Welten gemacht hat.
Da wird uns zweierlei gesagt. Der Sohn Gottes ist der Erschaffer, der Schöpfer der Welten. Hier in der Mehrzahl, das umfasst sichtbare und unsichtbare Welten. Und zweitens, Vers 3, er hat es nicht nur erschaffen, sondern er trägt es jetzt durch sein mächtiges Wort. Das heißt, er ist aktiv der Erhalter und Träger der Schöpfung. Also nicht nur der, die Uhr aufgezogen hat am Anfang und sie sich selbst überlassen, ablaufen lässt, sondern er trägt sie kontinuierlich durch sein mächtiges Wort. Das bedeutet das Wort seiner Macht, sein mächtiges Wort. Das gleiche findet man auch in Kolosser 1. Mit anderen Ausdrücken, wir können das kurz lesen. Verse 16, 17. Soll jemand lesen?
Denn durch ihn, den Sohn, sind alle Dinge geschaffen worden, die in den Himmeln und die auf der Erde, die Sichtbaren und die Unsichtbaren, seien Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alle Dinge sind durch ihn und für ihn geschaffen.
Und noch Vers 17.
Und er ist vor allen und alle Dinge bestehen zusammen durch ihn.
Also hier wird auch gesagt, die sichtbaren und unsichtbaren Welten sind durch den Sohn Gottes geschaffen. Drei Ausdrücke am Anfang von Vers 16. Durch ihn. Wörtlich im Griechischen steht in ihm. Und dann am Ende des Verses durch ihn, für ihn. Wir haben dreierlei. In ihm, der im Griechischen bedeutet der Ausdruck in der Kraft seiner Person. Durch ihn, ist ein, im Griechischen eine andere Präposition, dia. Das heißt, er war der Ausführende. Und drittens, für ihn, zu seiner Ehre ist alles geschaffen. Und Vers 17 fügt hinzu, alle Dinge bestehen zusammen durch ihn. Oder man kann auch übersetzen, Dinge werden durch ihn zusammengehalten. Das ist ja die große Frage der Philosophen, was hält die Welt im Innersten zusammen? Das ist auch die große Frage der Physiker. Klar kann man die Kräfte messen, sehr genau berechnen, die Atome zusammenhalten. Aber im Grunde genommen weiß kein Mensch die Frage zu beantworten, was ist ein Elektron? Niemand weiß es. Man weiß nur, wie die Ladung ist und so weiter, aber niemand weiß, was es ist. Und hier wird uns verraten, dass letztlich durch den Sohn Gottes alle Dinge zusammengehalten werden. Also Naturgesetze sind nicht unabhängig von Gott, sondern sie sind gewissermaßen die Umschreibung des üblichen Handelns des Sohnes Gottes. So handelt Gott üblicherweise. Und es lohnt sich auch, damit zu rechnen, dass Gott üblicherweise so handelt, denn dann käme von uns niemand auf die Idee, eben doch mal den Sprung von der Zinne des Tempels zu wagen. Das kann sehr gefährlich enden. Weil Gott normalerweise so handelt, dass das Schwerkraftsgesetz eben stimmig ist. Es muss nicht immer so sein. Und so finden wir auch in Matthäus 10 einen Petrus, der auf dem See Genezareth wandeln kann. Ist mir noch nie gelungen. Im See Genezareth. Weil üblicherweise handelt Gott nicht so. Aber bei Petrus war das möglich.
Dann hätte ja der Herr Jesus auch den Elementarteilchen die Kraft gegeben, die den Nagel zusammenhielten an seinem Kreuz.
Ja, natürlich. Das macht das Ganze so das macht uns noch viel mehr sprachlos. Er war es, der gewissermaßen dem Holz die Kraft gegeben hat, ihn zu tragen. Und den Nägeln. Und er war es, seiner Mutter Maria die Kraft gab, um damals das kleine Kind auf den Armen zu tragen und es zu stillen. Und er sagt trotzdem im Psalm 22, du bist es, sagt er zu Gott, dem Vater, der mich an meiner Mutter Brüsten Vertrauen fassen ließ. Gewaltig. Gott und Menschheit in einem. Unkostlich für uns. Aber das führt uns zu Bewunderung und Staunen und Anbetung des Sohnes Gottes. Ja, solche Überlegungen helfen uns nämlich sehr, überhaupt die Größe des Herrn Jesus zu erfassen. Harry, wenn du sagst, eben wegen den Nägeln und dem Holz die Kraft gegeben, aber zum Beispiel auch die Überlegung, der Herr hat jahrelang als Zimmermann gearbeitet. Tagtäglich ist er mit Nägeln und Balken umgegangen. Und es war ihm von Anfang an bewusst, dass er einmal an einem Balken, an einem Kreuz hängen würde, mit Nägeln durchbohrt. Und damit hat er gearbeitet, Jahr aus, Jahr ein, Tag aus. Also, das ist unser Herr Jesus. Jetzt aber noch einen Aspekt möchte ich hineinbringen. Überhaupt in einer christlichen Sicht der Natur, da spielt noch weiter seine Rolle. Denken wir an die Geschichte von Hiob. Die 10 Kinder kamen ja auch in einer Katastrophe um. Durch. Beim Geburtstagsfest war das.
Ein Sturm.
Ein Sturmwind. Der zerstörte das Haus. Da haben wir wieder die zerstörerische Naturgewalt. Und dort wissen wir sogar genau die Ursache, wie das gegangen ist. Gott hat Satan die Erlaubnis gegeben, ja. Alles ist dir in die Hand gegeben, nur Hiob taste nicht an. Und dann kamen all diese Dinge, diese Katastrophen über Hiob. Blitz vom Himmel haben ihm Vieh zerstört, verbrannt und Knechte. Einer hat dann überlebt und dann auch feindliche Armeen. Durch Satan gesteuert, aber auch der Wind. Und wer war dahinter? Satan. Das ist eigentümlich. Und wenn wir das Ganze noch betrachten im Licht von Hebräer 1, was uns gesagt wird von den Engeln dort, Hebräer 1, Vers 7, das ist ein Zitat aus Psalm 104, Vers 4, gerade ein Psalm übrigens, der sich die Natur und das Wirken in der Natur beschreibt. Wie heißt es dort?
Der seine Engel zu Winden macht und seine Diener zu einer Feuerflamme.
Ja. Das liest man so und überlegt sich dann gar nicht so recht, wie das heißt. Engel zu Winden gemacht. Engel zu Feuerflammen. Gerade in der Hiobsgeschichte haben wir sowohl Feuer vom Himmel als auch Wind. Eigentümlich. Und schauen wir mal noch in der Offenbarung.
Anderer Engel, der Gewalt über das Feuer hatte, kam aus dem Altar hervor und er rief dem, der die scharfe Sichel hatte.
Jawohl. Also ein Engel, der Gewalt hat über das Feuer. Und so sehen wir, also wie den Engelmächten auch Gewalten übertragen sind in der Natur.
Einer hält doch die vier Winde fest oder lässt sie los.
Ja, genau. Das Kapitel 9. Nein, Kapitel 6, 7, Entschuldigung, 7, Vers 1.
Nach diesem sah ich vier Engel an den vier Ecken der Erde stehen, welche die vier Winde der Erde festhielten, auf dass kein Wind wehe, auf der Erde noch auf dem Meer, noch über irgendeinem Baum.
Also, da haben wir es auch. Wie da Winde wie in Verbindung gebracht werden mit Engelmächten. Und dann sieht man plötzlich auch die Geschichte etwas anders. Wenn der Herr Jesus den Sturm bedroht und nicht nur den Sturmwind, sondern auch den See selbst, den See Genezareth, und ihn bedroht, schweig, verstumme. Das Wort bedrohen wird nämlich gebraucht, wenn der Herr an anderer Stelle Dämonen bedroht. Also, gut, ich meine, im Allgemeinen haben wir das, fassen wir das wohl so auf, eben der Herr gebietet den Naturkräften, was immer jetzt das im Einzelnen genau bedeuten soll, aber es wäre gar nicht so daneben, wenn man da eben sogar ein Bedrohen effektiv von Engelmächten hier sehen würde, wo der Herr dann den Sturm Genezareth gestillt hat.
In der Stelle in Hebräer 1, Psalm, ist halt bei Engel steht, glaube ich, Geister. Eine Anmerkung.
Ja, das weil das Wort Geist und Wind ist sowohl im Griechischen als auch im Hebräischen dasselbe. Aber weil dort ein Parallelismus ist, der seine Engel zu Winden macht und seine Diener zu Feuerflammen, dann muss es irgendwie parallel sein zu Feuerflammen. Und Engel sind ja Geistwesen. Also wäre dann auch nicht naheliegend, dass es heißt, er macht sie zu Geistern. Sondern sie sind ja, das wird ja nachher gesagt, sind sie nicht alle dienstbare Geister, ausgesandt um der Willen, die das Heil, Geseligkeit ererben sollen. Also ist es naheliegend, dort eben mit Wind zu übersetzen. Ja, also das spielt mit eine Rolle, und so ist es zum Beispiel gar nicht unmöglich, in diesen Stürmen auch das Wirken von widergöttlichen Engelmächten zu sehen. Es wird uns da nichts gesagt darüber. Geht so wie Hiob auch nichts wusste. Woher kam das mit dem Wind, wo meine 10 Kinder umgekommen sind? Nur wir, die wir das Buch Hiob jetzt haben, mit der ganzen Einleitung, wo uns auch die Szene im Himmel beschrieben wird, wie Satan eben Gott gegenüber sagt, ja, Hiob ist nur fromm, weil du ihn immer schützt. So. Nur wir wissen das, aber das war völlig, es war einfach eine Naturkatastrophe. Und so ist das auch hier in Apostelgeschichte 27. Aber wenn wir daran denken, dass der Kaiser von Rom wurde ja direkt beherrscht durch Satan damals. Lukas 4. Vers 5. Liest jemand?
Und Der Teufel führte ihn auf einen hohen Berg und zeigte ihm in einem Augenblick alle Reiche des Erdkreises. Und der Teufel sprach zu ihm: Ich will dir alle diese Gewalt und ihre Herrlichkeit geben, denn mir ist sie übergeben. Und wem irgend will, gebe ich sie. Wenn du nun vor mir anbeten willst, soll sie alle dein sein. Und Jesus antwortete ihm und sprach: Es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm alleine dienen.
Jawohl. Hier steht alle Reiche des Kreises, griechisch Oikumene. In der Parallelstelle in Matthäus 4 steht alle Reiche der Welt, Kosmos. Oikumene bezeichnet im Lukas-Evangelium speziell das römische Reich. Denn zwei Kapitel vorher, in der Weihnachtsgeschichte, heißt es, dass der Kaiser Augustus den ganzen Erdkreis Oikumene einschreiben ließ. Und jetzt finden wir dann Kapitel 4 das nochmals. Wer also hier erscheint, das ist der Engelfürst des römischen Weltreiches, der dem Messias, bevor er seinen öffentlichen Dienst begonnen hatte, anerbietet: Ich trete meine Herrschaft ab für den Fall, dass du sie dir erkaufst. Und das war der Eichherrscher von Rom, Satan selbst. Das war zur Zeit von dem Kaiser Tiberius. Aber wenn das schon damals stimmte, wie viel mehr zur Zeit von Nero? Denn das war die Zeit, als Paulus nach ihm gehen musste. Dieser satanische Mensch. Und nun ist also Paulus auf dem Weg, um diesen Menschen, der von dem Engelfürsten des römischen Weltreiches beseelt war, die frohe Botschaft der Befreiung zu bringen. Was soll ich vorstellen? Die Chance. Der Kaiser von Rom wird direkt mit dem Evangelium konfrontiert und könnte auch den Fesseln Satans frei werden. Also welch ein Interesse von Seiten Satans, diese Reise zu torpedieren und diesen Entschluss: Ich berufe mich auf den Kaiser, das zunichte zu machen. Wir haben nämlich noch gelesen, Apostelgeschichte 26, der König Agrippa und der Landpfleger und Bernice, die sitzen noch zusammen und sagen, Vers 31, dieser Mensch tut nichts, was des Todes oder der Bande wert wäre. Agrippa aber sprach zu Festus, dieser Mensch hätte losgelassen werden können, wenn er sich nicht auf den Kaiser berufen hätte. Auf den Kaiser hast du dich berufen, zum Kaiser sollst du gehen. Das war die Situation. Und jetzt kommt die Reise mit so vielen Hindernissen, aber er kommt schlussendlich ans Ziel. In 2. Timotheus 4, da steht spricht Paulus davon, wie er in der zweiten Gefangenschaft auch nochmals vor Nero stehen musste. Und er spricht nicht gerade stillhaft von dieser Nummer 1 der damaligen Welt. 2. Timotheus 4, Vers 16 und 17.
Bei meiner ersten Beantwortung stand mir niemand bei, sondern alle verließen mich, es werde ihnen nicht zugerechnet. Der Herr aber stand mir bei und stärkte mich, auf dass durch mich die Predigt vollendet werde und alle, die aus den Nationen hören möchten, und ich bin gerettet worden aus dem Rachen des Löwen.
Also, er meint Nero, von dem brüllenden Löwen beseelt. Aber er hat dort in Rom die Predigt vollbringen können. Und schauen wir noch zuvor im Philipperbrief, was Paulus über sein Zeugnis in Rom zu berichten weiß. Philipper 1, 12 und 13.
Ich will aber, dass ihr wisset, Brüder, dass meine Umstände mehr zur Förderung des Evangeliums geraten sind, sodass meine Bande in Christo Jesu offenbar geworden sind, in dem ganzen Prätorium und allen anderen, und dass die meisten Brüder, indem sie dem Herrn Vertrauen gewonnen haben, durch meine Bande viel mehr sicher können, das Wort Gottes zu reden ohne Furcht.
Ja, also es geht mir darum, dass im Prätorium in Rom, dass da also offenbar geworden ist, dass Paulus eben für die gute Botschaft und nicht für Kriminalität zu leiden hat. Also da verstehen wir, dass natürlich Satan ein Interesse hatte, diese Reise zu verhindern. Und Gott lässt Satan agieren in festgeschriebenen Grenzen. Genauso wie bei Hiob, Gott sagt, du darfst alles, was ihm gehört, antasten, nur ihn taste nicht an. Und später, du darfst ihn antasten, aber nicht sein Leben. Und was hat Satan denn gemacht? Wie hat er ihn angetastet? Man würde heute die Diagnose stellen, es war Beulenpest. Aber Satan hat Beulenpest gebracht auf Hiob. Doch interessant. Eine Krankheit, die heute könnte man die heilen mit Antibiotika. Aber sehen wir also, dass auch diese geistlichen Mächte, auch auf dem Gebiet der Infizierung, der biologischen Kampfführung, könnte man sagen, haben die gewirkt. Aber nur in den von Gott festgesetzten Grenzen. Gut, jetzt sollten wir Pause machen. Eine Viertelstunde bis 20 nach. Wir haben also eine ganze Stunde jetzt verwendet, um über das Kapitel zu sprechen, ohne dass wir da auf das Kapitel eingegangen sind. Aber nur, um zu zeigen, wie vielschichtig die Botschaft dieses Kapitels ist und auch aufzuzeigen, wie vielfältig man es angehen kann. So ist Gottes Wort. Zu den ganz wörtlichen Dingen im Text. Auf welcher Insel ist Paulus schlussendlich gelandet? Das bringt einige Probleme, Malta. Und zwar, es gibt auf Malta keinen solchen Meerbusen mit Untiefen, wie wir das hier finden, wo man dann auffahren könnte, sondern Malta ist eine Insel solcher Art, dass es sehr, sehr steil abfällt ins Meer. Also schon mal, dass von den Untiefen geht nicht. Das mit dem Meer, mit dem Meerbusen findet man auch nicht auf Malta, so wie da beschrieben. Weiter wäre es auch schwer verständlich, dass die Seeleute Malta nicht erkannt haben. Erst nachher erfahren, dass die Insel Malta heißt. Und weiter auf Malta gab es keine Barbaren. Die Malteser hatten schon lange das römische Bürgerrecht bekommen, waren also Bürger erster Klasse, geht auch nicht. Es gibt auch giftige Schlangen auf Malta, wie da. Und zwar ist hier das griechische Wort Echidna, das hier in der Elberfelder mit Natter übersetzt ist, bezeichnet speziell eine Viper. Das Wort für Viper gibt es auch nicht. Ja, so stellen sich da einige Probleme, oder?
Ja, die Brille.
Schon, wollen nicht weg war.
Der Böse hat die Brille entführt.
Und dann kommt noch was dazu. Sie waren ja in der Adria, Vers 27. Also aber die 14. Nacht gekommen war und wir in dem Adriatischen Meer umhertrieben. Und Malta ist natürlich weitem nicht in der Adria. Was machen wir da?
Das muss eine andere Insel sein.
Ja, es gibt Leute, die sagen ja, eben eine erfundene Geschichte von Lukas und hat eben seine Fehler drin. Das Problem ist natürlich die Identifikation und in der Elberfelder steht nämlich im Text Melite und nicht Malta. Im Griechischen steht nämlich Melite. Aber ob das nun Malta ist, das ist sehr fraglich. Und man kennt aus dem Altertum etwa 16 Inseln mit dem Namen Melite aus der antiken Literatur. Also ein sehr verbreiteter Inselnamen im Mittelmeer heißt die Honigreiche. Also stellt sich hier das Problem, es ist natürlich mehr als nur fraglich, dass es sich hier um Malta handelt, dass die Identifikation, die kann nicht richtig sein. Und da können die Deutschen sehr stolz sein darauf, das war einer, der keine Hochschulbildung hatte, der hatte sich hobbymäßig extrem intensiv beschäftigt mit Schiffsfahrtkunde des Mittelmeers und der hat dann eine Doktorarbeit geschrieben, hat den Doktor bekommen. Die Zeit hat es als ein Jahrhundertereignis bezeichnet und er hat nachgewiesen, dass diese Insel Melite keine andere sein kann als Kefalenia und dass dann alle Dinge vollkommen aufgehen und stimmig sind in sich. Und hat ihm gezeigt, all die modernen theologischen Kommentare zu Lukas, die da Lukas dauernd Irrtümer und Fehler im Text überführen wollten, dass es umgekehrt war, dass die Leute eben nichts verstanden von Schifffahrtskunde und Mittelmeer. Und der hat also den Doktor gekriegt.
Wie hieß denn?
Der heißt Heinz Warnecke. Man kann seine Doktorarbeit kaufen. Heute ist sie als allgemein verständliches Buch herausgegeben. Paulus wirklich auf Malta. Im Hänsler Verlag erschienen. Hochinteressant.
Die Insel, wie hieß die?
Kefalenia. Das ist eine westindische Insel. Westgriechische Insel. Jawohl. Wobei man wissen muss, die ist also in der Nähe von Nikopolis. Ganz in der Nähe von Nikopolis. Ja?
Jetzt habe ich eine Frage. Als ich in Malta war, hat man uns zu der Stelle geführt, wo der Paulus den Publius geheilt haben soll.
Ja, klar. Und das hat die Malteser ganz zornig gemacht. Und man hat dann den Papst kommen lassen vor ein paar Jahren. Und der hat das nochmals, da wurde eine großartige Feier gemacht auf Malta. Und wurde auch angekündigt, dass man da eine Gegenoffensive macht gegen Warnecke. Das hat ganz böses Blut ausgelöst. Dass diese altkirchliche, altkatholische Tradition über den Haufen geworfen worden ist. Es wird übrigens im Buch selber auch gezeigt, dass es sehr viele politische und kirchenpolitische Interessen gab, Malta dafür verantwortlich zu machen, also die Insel zu sein, in Apostelgeschichte 27. Also das ist hochinteressant, nur um zu sehen, welchen Einfluss Politik und Kirchenpolitik auch auf die Bibel haben kann. Das so nebenbei. Also diese Insel, wer eine Karte hat, sie liegt etwa auf der gleichen Höhe wie Sizilien, aber eben zu dieser westgriechischen Inselgruppe. Und die weist alle diese Gegebenheiten der Apostelgeschichte auf. Und es kommt dazu, dass also das Adriatische Meer in der Antike wurde, den Begriff wandte man an, bis auf diese Inselgruppe, aber nicht mehr irgendwie viel weiter südlicher. Malta also auf jeden Fall außerhalb der Adria. Und auf Kefalenia gibt es also nicht nur diesen Meerbusen, dann auch diese Untiefen. Die Untiefen sind ja hier angegeben mit 20 Faden und 15 Faden, will sagen 36 Meter beziehungsweise 27 Meter. Das entspricht genau diesen Untiefen dort. Also auch topologische Gegebenheit stimmt. Und auf Kefalonia gibt es auch diese Wippern, und zwar die sogenannte europäische Sandwipper. Das ist die giftigste Schlange Europas. Macht den Text natürlich dann auch viel interessanter. Auf Malta muss man sagen, ja, es gibt Schlangen auf Malta, aber es gibt keine Giftschlangen. Und da wird natürlich das ganze Wunder für Ungläubige, wird das erniedrigt. Aber es war eben gerade die giftigste Schlange Europas, die Paulus gebissen hatte.
Er schreibt ja auch in seinem Buch, dass sie ganz lange die Strömungen erforscht haben, die dort zu einer bestimmten Jahreszeit in diesen Meeresgegenden sind.
Ja, wir kommen.
Bis dahin getrieben haben müssen.
Ja, genau. Also die meteorologischen Gegebenheiten des Mittelmeers im Herbst, das ist eine Herbstreise, stimmen ganz genau überein mit diesem Kurs, den das Boot dadurch bekommen hat. Das war also völlig zwingend, dass man von Kreta ausgehend in die westgriechische Inselwelt verschlagen wurde, weil im Herbst gibt es diesen einen Tiefdruckzyklon, also so ein Wirbelwind, der kommt von Westen her, geht immer im Gegenuhrzeigersinn. Und dadurch, also von Süden, Südwesten, dadurch wurde das Schiff automatisch eben in diese Welt der griechischen Inseln verschoben. Und nach 3 Monaten fahren sie ja dann wieder ab. Aber da wäre man also im Januar. Und das überrascht. Jetzt gehen die plötzlich doch wieder im Winter. Obwohl eigentlich die Winterschifffahrt im Mittelmeer ja sehr gefährlich wäre. Das ist Kapitel 28, Vers 11. Nach 3 Monaten aber fuhren wir ab in einem alexandrinischen Schiff, das auf der Insel überwintert hatte. Und wenn man eben rechnet, das war im Oktober, wie wir noch sehen werden, geschah dieser Sturm. Entspricht also diesen Oktoberstürmen im Mittelmeer. Ich kann schnell angeben, wo man das findet, dass es Oktober war. Kapitel 27, Vers 9. Wer liest?
Aber viel Zeit verflossen und die Fahrt schon unsicher war, weil auch die Fasten schon zu über waren, ermahnte Paulus und sprach zu ihnen.
Ja, die Fasten, das im Herbst ist das der Yom Kippur, der große Versöhnungstag, eben der etwa auf Anfangs Oktober da anzusetzen wäre. Dann kamen diese etwa 14 Tage Reise auf dem Meer durch den Sturm und sind wir also etwa gegen Ende Oktober und dann kommen diese 3 Monate hinzu und da kommen wir auf Januar. Aber im Mittelmeer war es also, galt es als gefährlich, zwischen November bis März Schiffsreisen zu machen in der Antike. Und trotzdem gehen jetzt plötzlich die los da im Jahr. Aber es gibt gerade im Gebiet der westgriechischen Inseln gibt es Eisvogeltage im Januar. Ein meteorologisches Phänomen, das regelmäßig wiederkehrt im Januar. Einige Tage wunderbares Wetter. Sturmfrei, sicher. Und da haben sie das benutzen können. Geht also gut. In 2 Tagen ist man von Kefalonia nach Sizilien zu gehen. Die Reise geht ja nach Syrakusa hinüber. Und man kann also abends abfahren und dann in der nächsten Nacht hat man bereits das Licht von Ätna als richtungsweisender Leuchtturm. Also das Vulkanfeuer des Ätna hat man damals dann so benutzt. 2 Tagen ist man rüber. Also ausnahmsweise war das möglich im Januar, trifft auch da den Nagel auf den Kopf. Zeigt natürlich, dass all diese kritischen Angriffe auf die Apostelgeschichte, dass Lukas da viel erfunden hätte und dass das mit Augenzeugenbericht gar nicht stimme und so, wird alles widerlegt. Dadurch, dass es eben gerade extrem präzis und extrem genau, auch wenn man es dann nachforscht, sichtbar ist. Und wir haben ja Lukas hier als Augenzeugen dabei. 27, Vers 1. Als es aber beschlossen war, dass wir, da kommt wieder so ein Wir-Abschnitt in der Apostelgeschichte, wo also Lukas mit von der Partie war. So, jetzt zur Übertragung. Die ganze Schiffsreise beginnt damit, dass Paulus ein Gefangener auf dem Schiff ist. Und wenn wir in Paulus, der ja den größten Teil vom Neuen Testament beigesteuert hat, gewissermaßen die Vertretung der neutestamentlichen Botschaft finden, ist das natürlich tragisch, wenn das christliche Zeugnis so ausgewiesen ist, dass es zwar die Wahrheit des Wortes an Bord hat, aber als gebunden. Und so ist das sehr früh eben aufgekommen, dass man das Wort irgendwie einschränken, in seiner Kraft einschränkte auf sich selbst. Und das ist gewissermaßen der Anfang der Katastrophe. Können wir auch ganz persönlich nehmen, also sobald wir irgendwie dem Wort die Kraft nehmen wollen und es nicht mehr in seiner vollen Wirksamkeit auf uns anwenden wollen, das könnte der Vorbote des Schiffbruchs sein. Aber wir finden des Julius Wohlwollen gegenüber Paulus. Vers 3. Julius behandelte den Paulus sehr wohlwollend und erlaubte ihm, zu den Freunden zu gehen, um ihrer Fürsorge teilhaftig zu werden. Sehr positiv wird also dieser Julius, dieser Hauptmann aus Vers 1 beschrieben. Wenn wir es auf unser christliches Leben übertragen, ist das deutlich zu wenig. Wenn wir eine wohlwollend gute Haltung gegenüber der Bibel haben. Das nicht. Denn der Herr sagt im Sendschreiben an Ephesus, was als Vorwurf? Das ist es. Und wenn du jetzt nicht Buße tust, Konsequenz? Leuchter weg. Positiv sieht alles aus, das Böse wird geprüft und wird dann auch abgewiesen. Alles wunderbar und schön, könnte man denken. Und der Herr sagt, lesen wir Offenbarung 2, Vers 5, Vers 4.
Aber ich habe wider dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Gedenke nun, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, so komme ich dir und werde deinen Leuchter aus seiner Stelle wegrücken.
Jawohl. Was heißt das erste Liebe?
Den ersten Eifer, wenn man bei einer neuen Sache gewöhnlich hat.
Ja, kann also zeitlich sein.
Oder Platz mehr.
Ja, genau. Das heißt also, mit anderen Worten, der Herr hat den ersten Platz in unseren Zuneigungen, in unserer Liebe, in unserem Herzen. Das ist die erste Liebe. Also die Liebe von höchster Brennkraft. Das ist die erste Liebe. Und der Herr gibt sich also mit weniger nicht zufrieden, mit zweiter Qualität nicht. So anspruchsvoll ist er. Alles stimmt, ich kenne deine Arbeit, deine Werke, deine Arbeit, dein Ausharren. Du kannst Böse nicht ertragen. Gut, hast geprüft, hast Lügner erfunden. Aber wenn das nicht stimmt, wenn nicht der Herr wirklich der Mittelpunkt ist in unseren Herzen, dann ist das nur wohlwollend. Und das Ende ist der Schiffbruch in unserer Geschichte. Es ist noch interessant, dass dann der Herr sagt, den Überwindern in Ephesus, er werde dem Überwinder vom Baum des Lebens zu essen geben. Und das erinnert uns nämlich an Eva. Für sie war welcher Baum im Mittelpunkt des Gartens?
Erkenntnis.
Der Baum der Erkenntnis.
Und welcher war objektiv in der Mitte?
Der Baum des Lebens.
Ja. Es steht in 1. Mose 9, Gott hat den Baum des Lebens in der Mitte gepflanzt, den Baum des Lebens und den Baum der Erkenntnis. Also auch im Grundtext ist wirklich die Satzfolge so, dass das in der Mitte sich direkt auf den Baum des Lebens bezieht. Und dann kommt noch als Apposition und den Baum der Erkenntnis. Man könnte dann denken, ja, vielleicht sind beide in der Mitte gewesen. Aber es ist ganz deutlich in 1. Mose 3, was sagt dann als Antwort auf die Schlange, die sagt, was, ihr dürft von keinem Baum essen? Sagt sie, nein, wir dürfen von allen essen. Nur von dem Baum in der Mitte dürfen wir nicht essen. Sie sagt nicht von einem der Bäume in der Mitte. Sie sagt, von dem Baum in der Mitte dürfen wir nicht essen. Das ist der Baum der Erkenntnis. Also für sie subjektiv ist das Zentrum verschoben worden. Könnt ihr einen Kreis zeichnen? Punkt in der Mitte, ein Punkt daneben. Anstatt der Baum des Lebens, objektiv, mathematisch im Zentrum des Gartens Edens, der Gemeinschaft mit Gott war plötzlich etwas anderes. Und was war für sie wichtig? Erkenntnis. Die Frage von Gut und Böse, von Gehorsam. Aber nicht der Herr, er, der das Leben ist. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und das ist der Anfang des Drachs von Blut und Tränen in der Menschheitsgeschichte zum heutigen Tag. Dass das Zentrum verschoben wurde. Der Baum der Erkenntnis war auch wichtig, das hätte Gott nicht gepflanzt. Alle Bäume im Garten waren wichtig. Aber die Prioritäten sind ganz absolut wichtig. Der Kolosserbrief, auf dass er in allen Dingen den Vorrang habe. Sobald wir das Zentrum verschieben und etwas anderes hineintun, darum sagt der Herr, schiebe den Leuchter weg. Und da können wir uns fragen, nach außen, wie wirken wir auf die Beobachter in der Gesellschaft um uns herum? Was denken Sie, was ist für uns wichtig? Denken Sie, für die Leute ist wichtig viel Erkenntnis und dass sie genau wissen, was gut ist und dass sie genau wissen, was böse ist und dass Gehorsam ganz wichtig ist. Alles wichtige Dinge. Oder sagen Sie in erster Linie, das sind Menschen, die leben in der Gemeinschaft mit dem Sohn Gottes. Und alles andere, Gehorsam, Gut und Böse, Erkenntnis, das kommt alles daraus heraus, aber das steht nicht zentral. Das ist nicht die Mitte. So nebenbei gesagt noch, man kann das auch an anderen Geschichten sehen, die drei Jünger auf dem Berg, Markus 9, da kann man einen Kreis zeichnen und drei Punkte, aber vom Zentrum verschoben. Petrus will eine Hütte machen für Jesus, eine für Mose, eine für Elia. Und dann sind sie plötzlich verschwunden, sie sehen nur noch Jesum allein und aus der Wolke kommt die Stimme Gottes. Dieser ist mein geliebter Sohn, ihn höret. Auch dort haben sie das Zentrum verloren und Gott greift sogleich ein. Und dann gibt es noch Laodicea. Wo ist der Punkt dort?
Und sich auf den eigenen Lorbeeren aus.
Ja, wo ist der Punkt?
Achso, außerhalb.
Außerhalb des Kreises. In den anderen Fällen war es im Kreis. Aber Laodicea ist die Sammlung, wo der Herr nicht einmal in der Sammlung ist, schon gar nicht in der Mitte. Er ist draußen und sie merken es nicht einmal. 3, Vers 20, lies mal. Peter.
Entschuldigung, ich bin gerade asynchron.
3, Vers 20, Entschuldigung.
Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür auftut, zu dem werde ich eingehen und das Abendbrot mit ihm essen und er mit mir. Wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden und mich mit meinem Vater gesetzt habe auf seinen Thron.
Ja, also Sie merken es nicht, das draußen. Aber wir sind jetzt eben mit der Anfangszeit da in der Apostelgeschichte. Wir finden die Situation von Julius, der gegenüber den Gefangenen, Paulus, wohlwollend ist. Aber das ist zu wenig für ein wirklich christliches Zeugnis, da braucht es die erste Liebe. Und darum wird ausgerechnet im Sendschreiben an Ephesus wird eben auf den Baum des Lebens für die Überwinder verwiesen. Das ist der Baum, der wirklich in der Mitte ist. Das war der langen Rede, kurzer Sinn. Gut, jetzt haben wir in Vers 2, also Vers 1 und 3 haben wir zusammengenommen. Vers 3 erklärt, wie der Hauptmann von Vers 1 war. Vers 2 haben wir Aristarchus, ein Mazedonier. Aristarchus kommt eher in der Bibel vor und er ist immer in Verbindung mit Leiden für Christus. Wo haben wir ihn schon getroffen in der Apostelgeschichte? Unauffällig. Darum hat sich niemand gemeldet. 19, Vers 29. Das war während diesem schrecklichen Tumult in Ephesus, von dem Paulus übrigens sagt in 2. Korinther 1, da hatte er die Hoffnung aufs Überleben verloren. Also er glaubt, jetzt müsse er sterben. Und da liest jemand den Vers.
Und die ganze Stadt geriet in Verwirrung. Sie stürmten einmütig nach dem Theater, indem sie die Mazedonier Gaius und Aristarchus, die Reisegefährten des Paulus, mit fortrissen.
Ja, also da leidet er mit Paulus für das Evangelium. Hier, Paulus ist das Evangelium, muss nach Rom. Und wer ist der treue Begleiter? Aristarchus. Und dann findet man auch in den Briefen wieder, wie er ein Gefährte ist von dem gefangenen Paulus. Also ein Christ, der in der Bibel so beschrieben wird, dass er leidet und mitleidet für Christus. Das entspricht dem zweiten Sendschreiben, Smyrna, in der Offenbarung, wo der Herr sagt, sei getreu bis zum Tod. Und der Herr sagt auch, es 10 Tage Drangsal haben. Und Smyrna heißt ja auch Bitterkeit.
Titus heißt doch bester Freund, oder?
Ausgezeichneter. Ich würde es übersetzen, so Stanitz ausgezeichneter vor dir. Hast du es mal gefunden, Freund?
Ja.
Ich kann das nochmals abklären, genau. Ausgezeichneter Vorsteher würde ich das so übersetzen. Archus, das wäre jemand, der an der Spitze steht. Und Aris, das kennen wir von Aristokratie, oder? Das sind die Ausgezeichneten, die herrschen. Das ist die Aristokratie. Daher. Also das Wort Philos steckt ja nicht drin, das Freund bedeuten würde. Also, wie dem auch sei. Wir finden dann eine weitere Phase beschrieben ab Vers 4. Da wird Richtung Zypern gesegelt, aber da beginnt es nun mit dem Widerstand. Winde waren uns entgegen. Und Vers 7, als wir aber viele Tage langsam segelten und mit Mühe gen Knidus gekommen waren, wird wieder betont, da uns der Wind nicht heranließ. Und dann Vers 8, als wir mit Mühe an ihr dahinfuhren. Also, Winde noch und noch die die Reise des Apostels Paulus zum Kaiser in Rom, um das Zeugnis zu bringen, eben abhalten wollten. Und wenn wir jetzt bei diesen Winden eben denken, dass der Feind solche Winde produzieren kann, wie in der Geschichte von Hiob, in der symbolischen Betrachtung ist das jedenfalls drin. Epheser 4, da wird uns gezeigt, was symbolisch Winde bedeuten können in der Bibel. Es geht darum im Zusammenhang, dass alle Gläubigen unterwiesen und ausgerüstet werden, um zu Christus hinzuwachsen, um erwachsen zu werden. Kapitel 4, Vers 14.
Dass wir nicht mehr Unmündige seien, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Winde der Lehre, die da kommt durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum.
Jawohl. Da wird also gesprochen über jeder Wind der Lehre, der durch die Betrügerei der Menschen kommt. Listige ersonnener Irrtum. Und so ist es auch in der Kirchengeschichte, wie es in der Offenbarung dargestellt wird, gekommen. Das nächste Sendschreiben Pergamus, da sehen wir, wie bereits Götzendienst in die Gemeinde hineingekommen ist. Okkulte Dinge haben sich, finstere Dinge aus dem Heidentum haben sich einschleichen können. Kirchengeschichtlich mit Pergamus beginnt die Zeit, wo auch Heiligenverehrung und all diese Dinge in die Kirche eingedrungen ist. Dann auch Marienkult und so weiter und so fort. Falsch lehren. Und so haben wir das hier illustriert, diese Winde, die dem Schiff entgegen sind und die ganze Sache mühsam werden lassen. Weiter lesen wir, es verfließt viel Zeit. Vers 9. Und so waren es Jahrhunderte, die in der Kirchengeschichte so mühsam vergangen sind. Und jetzt wollen sie aber da doch weiter segeln, von Schönhafen aus. Aber Paulus warnt hier ganz deutlich, das gibt eine Katastrophe, wenn man jetzt weiterfährt. Aber wir haben Leute, die sind anderer Meinung. Nämlich wer?
Nein.
Ja, und?
Also der Schiffsherr, der Steuermann.
Jawohl. Und der Hauptmann entscheidet sich dann eben für sie, anstatt für einen Nichtfachmann aus der jüdischen Provinz. Und da haben wir einen ganz entscheidenden Punkt. Wir finden immer wieder so Blickpunkte in der ganzen Geschichte, wo plötzlich Paulus wieder ins Rampenlicht kommt. Obwohl er gefangen ist, plötzlich kann quasi seine Warnung so leuchtend durchdringen. Und er sagt mit prophetischem Weitblick, es wird eine große Not geben, diese Fahrt. Es wird großer Schaden geben. Und so finden wir zum Beispiel in 2. Timotheus 3 und auch anderen Stellen im Neuen Testament finden wir so prophetische Blicke in Bezug auf die Christenheit, wo deutlich gemacht wird, wie es in den letzten Tagen mit einer Katastrophe endet. Aber die Reaktion des Hauptmanns, er glaubt lieber diesen Leuten, die von Berufswegen Autorität haben. Der Steuermann, das ist also der Kapitän, der Schiffsherr, das ist der Besitzer dieses Schiffes. Und so ist es auch gekommen in der Kirchengeschichte, Man hat den Leuten mit professionellem Status, sprich Klerus, mehr Glauben geschenkt als der Schrift allein. Und da habe ich wieder so einen Ausgangspunkt, wo wirklich ein ganz deutlicher Wendepunkt, der zur Katastrophe hingeführt hat. Und das gilt nicht nur für das Mittelalter, sondern das gilt auch heute noch. Ja.
Was ist Klerus?
Der Klerus bezeichnet die Leute in der Kirche, die im Gegensatz zu den Laien von Berufswegen Kirche führen. Also Priester, Bischöfe, Kardinäle, Päpste und so weiter. Man kann auch solchen Status haben, ohne einen speziellen Namen dafür zu gebrauchen. Aber es sind gewissermaßen eben die Autorität Bekleideten, die sich abheben gegenüber dem einfachen Volk. Und die Kirche durch das Mittelalter hindurch ist ja ganz wesentlich eben von diesem herausgebildeten professionellen Stand, eben genannt Klerus, gebildet worden. Das Wort Klerus kommt in der Bibel vor. Kleros heißt nämlich Besitztum, das Los zu gefallenes Besitztum. Kommt so vor in 1. Petrus 5, wo Petrus als Mitältester Ermahnungen gibt an die Ältesten. Das können wir gleich lesen. Ja. Lies.
Von Vers 1 an.
Gern.
Die Ältesten, die unter euch sind, ermahne ich, der Mitälteste und Zeuge der Leiden des Christus und auch Teilhaber der Herrlichkeit, die geoffenbart werden soll. Hütet die Herde Gottes, die bei euch ist, indem ihr die Aufsicht nicht aus Zwang führet, sondern freiwillig, auch nicht um schändlichen Gewinn, sondern bereitwillig, nicht als die da herrschen über ihre Besitztümer, sondern indem ihr Vorbilder der Herde seid. Und wenn der Erzhirte offenbar geworden ist, so werdet ihr die unendliche Krone der Herrlichkeit empfangen.
Jawohl. Also, da sagt Petrus frei, nicht als die da herrschen über ihre Besitztümer. Und da haben wir im Griechischen das Wort Kleros. Er sagt also gerade, ihr habt da nichts, was euch gehört und euch durchs Los zugefallen wäre. Und gerade diesen Ausdruck hat man dann später benutzt, um die herrschende Schicht zu bezeichnen, eben als Kleros. Es ist unglaublich, wie der Mensch Gottes Wort völlig auf den Kopf stellen kann. Und auch die Ermahnung, nicht als die da herrschen. Und dabei war gerade das Typische des Klerus durch die Jahrhunderte hindurch, ist seine Herrschermacht und Herrschergewalt. Das darf nicht sein. Führer im Volk Gottes dürfen nie herrschen und so tun, als gehöre das ihnen. Oder wenn jemand einen Garten hat, dann kann er seinen Stuhl dort aufstellen und kann sagen, da darf nur ich in dem Stuhl sitzen und mich ausruhen. Niemand anders. Das ist ein bisschen ist ein bisschen egoistisch, aber es ist sein Garten. Er kann damit mit seinem Eigentum umgehen, wie er will. Aber wenn es um die Gemeinde Gottes geht, wehe, wer sie behandelt, als wäre sie sein Eigentum. Sie sollen also nicht herrschen und Druck ausüben, sondern ihr Mittel, um die anderen Gläubigen zum Gehorsam zu bringen, wird hier nämlich auch vorgestellt, indem ihr Vorbilder der Herde seid. Und das ist genau die Kriegsführung der israelischen Armee. Das wurde auch so analysiert, warum. Was sind die Gründe gewesen, dass der Sechsjährige Krieg so erfolgreich war? Und ein Grund war der, dass die israelischen Offiziere, die sagen nicht geht, sondern die sagen mir nach. Die gehen voraus. Dann kann ein Soldat nicht sagen, oh, was der geht und ich gehe nicht. Das wirkt derart motivierend. Darum ist ja auch verhältnismäßig eine enorme Zahl von Offizieren gefallen im Vergleich zu anderen Armeen. Und aber in anderen Armeen, wo es so geht, dass die Offiziere herumsitzen und trinken und befehlen und die Soldaten schicken, das ist etwas vom Demoralisierendsten, was es gibt. Und so ist es in der Gemeinde Gottes, also Älteste, das sind nicht die herumsitzen und befehlen, sondern sind die, die sagen mehr nach. Durch ihr überzeugendes Vorbild andere ermutigen, gehorsam zu sein. Aber eben so ist das Ganze auf den Kopf gedreht worden. Und da haben wir einen Hauptmann, der glaubt, dem Steuermann, dem Schiffsherrn, den Leuten, die die Autorität da haben auf dem Schiff, mehr als Paulus. Und so ist im Lauf der Kirchengeschichte das einer der Fallstricke gewesen, dass man mehr auf Schlüsse von Menschen und Konzilien und Autoritäten gehört hat, als einfach das Wort Gottes.
Darf ich noch fragen? 1. Petrus 2, Vers 9, das Volk zum Besitztum. Ob dort etwa dasselbe Wort
auch? Nein, ist ein anderes Wort. Ja, ist ein anderes Wort dort. Ja, jetzt sind wir schon bald durch. Wir sehen, wie in der Folge es zunächst sehr günstig aussieht. Vers 13, als aber ein Südwind sanft wehte. Ja, es kann im ersten Moment ganz günstig aussehen, wenn man auf die Autoritäten gehört hat und plötzlich überrascht kommt der Euroklyde. Das ist nun eben dieser Wirbelwind, der gefürchtete Wirbelwind. Und im Altertum gab es zwei Dinge, die man fürchtete bei der Schiffsfahrt. Das war der Schiffsbruch und verschlagen zu werden in die Syrte. Das ist dem afrikanischen Festland vorgelagerte Meeresteil, der bekannt war durch viele Untiefen und wandernde Sandbänke. Also das war etwas vom Schlimmsten. Und darum findet man hier diese Angst, oh, man könnte dann vielleicht noch in die Syrte verschlagen werden. Das ist aber nicht eintreten, denn dieser Wind dreht ja im Gegenuhrzeigersinn von Süden hinauf. So wurden sie in die Adria verschlagen. Aber dort kam dann der Schiffbruch, das gefürchtetste. Nun, der wird nun so massiv, dass er nicht nur einfach das Schiff irgendwie mit Mühe segelt, wie das früher war, als die Winde entgegen waren, sondern hier verlieren sie jeglichen Halt. Vers 15. Als aber das Schiff mit fortgerissen wurde und dem Wind nicht zu widerstehen vermochte, gaben wir uns preis und trieben dahin. Das ist eine fantastische Umschreibung des dunklen Mittelalters, der Zeit von Thyatira, wo das Papsttum sich immer mehr zur vollen Machtvollkommenheit entfalten konnte und wo die dämonisch wirkenden falschen Wesen eine derartige Gewalt ausüben konnten, allgemeine Gewalt, sodass jegliche Orientierung an der Schrift verloren ging. Mit fortgerissen, niemand kann diesem Wind der Lehre mehr widerstehen, hier auf dem Schiff. Dann, was machen sie für Hilfsmittel? Sie versuchen natürlich, dagegen zu kämpfen. Jetzt haben wir den Kampf des Menschen gegen die Naturgewalten. Er macht, was er kann. Nächster Schritt.
Kapitulation.
Ja, noch nicht ganz. Also zuerst ist Kapitulation, das stimmt, Vers 15. Aber dann versuchen sie es sie umgürten das Schiff. Das wohl aus dem Grund, weil durch das war ja nicht nur ein Sturm, wo es windete, sondern das regnet massiv. Das ist also ein starker Regensturm im Herbst da im Mittelmeer. Darum, es regnet dann auch auf Kefalonia stark, als sie dann ins Land kommen, nicht? Und dadurch wird natürlich die Weizenladung, es war ja ein Weizenschiff, das Rom versorgen sollte, die Weltstadt mit Weizen aus Ägypten. Ja, was geschieht mit dem Weizen, wenn er nass wird? Dann beginnt er aufzuquellen und das kann dann wirken wie eine Zeitbombe. Und darum als erster Schutz ist, weil das Schiff wird zusammengegürtet, um diese Gewalt besser aushalten zu können. Aber es wird dann auch Weizen hinausgeworfen, über Bord geworfen. Und weiter, was macht man noch?
Was könnte der Gürtel in der Kirchengeschichte bedeutet haben? Was hat die Kirche versucht, den Laden zusammenzuhalten, der auseinanderfliegen wollte? Gibt es da Anhaltspunkte, wie das wirklich war um diese Zeit?
Ja, es gab natürlich immer wieder Bewegungen, die versuchten, zum Wort Gottes zurückzukehren. Viele sind bekannt geworden, aber sicher nicht alle. Aber wenn man denkt zum Beispiel an Bewegungen wie Johannes Hus und so weiter, die versuchten, zum Wort Gottes und zur Lehre des Heils zurückzukehren. Und ich meine, selbst auch die Reformation war ja nicht daraus, eine Trennung zu machen. Die Reformation wollte gerade die Kirche erneuern, reformieren. Das war der Gedanke. Man wollte keine Trennung unter dem Volk Gottes. Aber man wollte zurückkehren zum Wort selber. Das Wort, sie sollen lassen stehen und keinen Dank dafür haben. So hat es Luther formuliert. Und das hat dann zum Gegenknall von Rom geführt. Diese neuen Lehren können wir nicht gebrauchen. Und dann kam es zur Trennung. Aber es war nicht das Ziel, eine Trennung auszulösen. Aber diejenigen, die sich dann nicht reformieren lassen wollen, die schlagen zurück und machen die Trennung. Aber sie haben natürlich dann sagen können, es sind die Reformatoren gewesen, die haben die Trennung gemacht.
Also wer dann Weizen, das Wort Gottes, und das Wasser, der Heilige Geist, der quasi diese Sprengkraft besessen hat, weil wirklich das Wort Gottes wieder auf den Scheffel gehoben wurde.
Ja, natürlich. Das hat natürlich zum Knall zu einer Knallkraft geführt, natürlich. Gut, wir sollten aber zum Ende kommen, glaube ich. Ich möchte nur ganz kurz noch antönen, wir können mal nochmals darauf zurückkommen, dann mit Kapitel 28 weiterfahren. Man wirft also über Bord, Vers 18, was auf dem Schiff ist, Schiffsgerät wird weggeworfen, ein Teil der Schiffsladung wird über Bord geworfen. Es scheint viele Tage lang weder Sonne noch Sterne und es entschwindet alle Hoffnung auf Rettung. Und man bleibt lange Zeit ohne zu essen. So genau das Mittelalter. Das Volk isst nicht. Sie können die Bibel nicht lesen auf Lateinisch. Und alle Hoffnung auf Errettung schwindet, denn man kann nicht mehr die Rechtfertigung noch glauben. Und es ist endlich dunkel geworden. Weder Sonne noch Sterne schienen. Tagelang. Das ist nämlich auch etwas Typisches bei diesem Herbstwinden, dass sie eine starke Nebelbildung entwickeln. Und dadurch ist alles zu Tagnacht. Man kann sich auch mehr orientieren, wie das ja war in antiken Schifffahrten, nach den Sternen. Nach gewissen Sternen hat man sich orientiert. Alles vorbei. Und dann kommt in dieser Situation, steht plötzlich Paulus wieder auf. Der Gefangene steht wieder auf. Und zwar steht er in der Mitte. Vers 21. Oh Männer, man hätte mir freilich gehorchen und nicht abfahren sollen. Dann sagt er aber Gott ist mir, ein Engel Gottes ist mir erschienen und er hat mir Mut gemacht. Fürchte dich nicht. Du musst vor den Kaiser gestellt werden. Gott hat dir alle geschenkt, die mit dir fahren. Seid gutes Mutes, ihr Männer. Ich vertraue Gott. Das tiefe Gottvertrauen kommt hier plötzlich zum Durchbruch und bringt die Wende in diese hoffnungslose Situation. Das ist genau, was in der Reformation geschehen ist. Dieses Gottvertrauen, eine starke Burg ist unser Gott. Muss man diese reformatorischen Liederbücher durchblättern. Wie die sind nur voll von diesem Gottvertrauen auf Gott und sein Wort. Das Wort, sie sollen lassen stehen, das wird wieder in die Mitte gestellt. Und so haben wir dann ab hier eben das, was entspricht dieser Erweckung, von der noch in Sardes gesprochen wird. Ja, ich glaube, wir müssen hier shoppen. Das ist noch eine ganz wichtige Frage.
Ich hätte manchmal den Wunsch, dass mir aus so ein Engel einfach in der Nacht steht und sagt, du, rein, und man fürchtet dich nicht, schau, so geht's entlang. Nun gut, wir haben Gottes Wort.
Ja, lies einmal diese Stelle wieder.
Ich denke, dass Paulus auch manchmal bange geworden ist, wie wird das alles enden? Aber dann diese Stärkung.
Ja. Aber schau, auch nicht immer ist bei ihm so gegangen. Eben, kein Engel hat ihn aus dem Schiff herausgeholt. Und als er in Ephesus am Leben verzweifelte, da ließ man auch nicht, dass ein Engel erschienen ist. Gott ist völlig souverän, wann er einen Engel schickt und wann nicht.
Aber immer dann, wenn es besonders notwendig wird.
Gut, du könntest sagen, in Ephesus war es auch ganz notwendig, er hat es nicht geschickt. Es ist Gottes Souveränität, dass er manchmal denkt, nein.
Wird Gott ihn in Ephesus äußert?
Wie?
In welchem Umstand war da Paulus?
Weißt du, als dieser große Krawall stattfand und man wollte Paulus umbringen. Aber da musste er durch und er sagt, ich bin verzweifelt. Und ich habe nur noch vertraut auf den Gott, der die Toten auferweckt. Also eine Hoffnung war nur noch Totenauferstehung. Ja. Also, wir wollen noch beten.